Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Venezuelas Präsident Maduro in Handschellen an Bord eines US-Kriegsschiffes. Ein Foto, veröffentlicht von Präsident Trump. Es ist das Ende der fast 13-jährigen Herrschaft Maduros. Die USA haben ihn gestürzt. Das sind Bilder von heute Morgen aus Caracas. US-Streitkräfte fliegen gezielte Angriffe auf die venezolanische Hauptstadt. Kurz darauf werden Maduro und seine Frau gefangen genommen und außer Landes gebracht. Biden soll jetzt in New York der Prozess gemacht werden. US-Präsident Trump kündigte an, seine Regierung werde übergangsweise die Kontrolle in Venezuela übernehmen. Es ist der bisherige Höhepunkt des seit Monaten eskalierenden Konflikts zwischen den USA und Venezuela.
Eine gute halbe Stunde später als angekündigt, tritt der US-Präsident vor die Presse und lobt den Militäreinsatz. Trump kündigt an, dass die USA vorübergehend die Kontrolle in Venezuela übernehmen wollen. Wir bleiben so lange, bis eine richtige Machtübergabe stattfinden kann. Wir führen das Land also, bis geordnete Verhältnisse herrschen. Und, so der US-Präsident weiter, die USA erheben Anspruch auf venezolanisches Öl. Anfang der 2000er hatte Venezuela die Ölfelder verstaatlicht. Die USA, deren Firmen vorher dort Öl förderten, fühlen sich beraubt. Wir haben die Ölindustrie in Venezuela aufgebaut mit amerikanischem Talent, Antrieb und Fähigkeiten. Das sozialistische Regime hat uns das unter den vorherigen Regierungen gewaltsam abgenommen. Dieses Foto hat Trump auf seinem Kanal Truth Social veröffentlicht. Demnach sind Maduro und seine Frau gerade auf dem Kriegsschiff Iwo Jima auf dem Weg nach New York. Das US-Justizministerium hat eine Anklageschrift veröffentlicht. Maduro wird Drogenhandel vorgeworfen. Der US-Angriff wird international als völkerrechtswidrig kritisiert. Völkerrechtler Christoph Safferling sagt, Maduro und seine Frau seien nicht gefangen genommen, sondern entführt worden.
Die Regeln des internationalen Strafrechts sehen natürlich vor, dass es so etwas geben kann wie einen internationalen Haftbefehl, der entsprechend dann auch durchgeführt werden kann, aber nicht durch eine solche Kommandoaktion, die eben völkerrechtlich klar illegitim ist, indem hier das fremde Staatsgebiet, in dem Fall venezolanische Staatsgebiet, verletzt wurde.
Trump hat angekündigt, bei Bedarf könne es eine zweite Angriffswelle dieser Art geben.
In der Hauptstadt Caracas brennen heute früh Militäreinrichtungen. Der Schock über den Militärschlag und die Entführung des Präsidenten sitzt tief im Regierungslager. Minister geben sich gleichwohl kämpferisch. Das freie, unabhängige und souveräne Venezuela verurteilt auf das Schärfste die Anwesenheit dieser ausländischen Truppen, die Tod, Schmerz und Zerstörung hinterlassen haben. Auch nach diesen Attacken werden wir siegen. Lang lebe das Vaterland. In Caracas ein zweigeteiltes Bild. Auf der einen Seite Solidaritätsdemonstration für Maduro, offenbar vom Restregime organisiert. Und nur unweit davon kaum ein Mensch auf den Straßen. Offenbar trauen die Kritiker des Präsidenten sich nicht, dessen Entführung zu feiern. Einer der wenigen, die sich in der Öffentlichkeit äußern, ist Norris Prada. Wie ich mich fühle? Verängstigt, wie alle heute. Viele wurden mit Schrecken geweckt, konnten nicht mehr schlafen. In anderen Ländern, wie hier in Chiles Hauptstadt Santiago dagegen, Freudenfeste von Exil-Venezolanern. Sie feiern den Schlag gegen Machthaber Maduro, der zunehmend autoritär regiert hatte.
Und ich spreche jetzt mit unserer Südamerika-Korrespondentin Marie-Christine Böse. Sie ist für das Berichtsgebiet Venezuela zuständig. Was passiert gerade in Venezuela? Was hören Sie aus dem Land?
Ja, es herrscht dort angespannte Stille, so kann man es, glaube ich, nennen. Die Bilder, die uns Kollegen schicken, zeigen, dass wenige Autos, wenige Menschen auf der Straße sind. Und wenn Menschen unterwegs sind, dann gehen sie schnell Richtung der wenigen offenen Supermärkte, um sich einzudecken mit Lebensmitteln, auch mit Medikamenten, auch mit Benzin. Denn niemand weiß, was die nächsten Stunden oder gar Tage bringen werden. Wir haben eben vereinzelte Pro-Maduro-Demos gesehen, während die Opposition noch sehr zurückhaltend ist und diesem Frieden noch nicht so ganz trauen mag.
Trump sagt, er will einen Regierungswechsel in Venezuela. Wer könnte denn dort die Führung übernehmen?
Ja, eigentlich sagt Trump, ja, die USA wollen selber erstmal Venezuela führen und sein Außenminister Rubio soll dafür jetzt Pläne entwickeln und dann werde man Menschen benennen. Da ist noch sehr viel unklar und offen, weil ja auch vor allem noch alte Loyalitäten und Korruption besteht. Es könnte sein, dass formal jetzt tatsächlich erstmal sogar Maduros Vizepräsidentin Rodriguez übernimmt. Das wäre auch laut venezolanischer Verfassung so. Und Trump geht es offenbar in erster Linie darum, sich den Zugriff auf venezolanisches Öl zu sichern, dass US-Firmen wieder investieren können, dass sie Geld machen können. Ein demokratischer Wandel scheint nicht unbedingt prioritär, ist aber nicht ausgeschlossen. Die Frage ist eben, wie schnell er kommt und ob Oppositionsführerin Maria Machado zum Beispiel, die ja für viele eine Hoffnungsträgerin war in der Opposition, überhaupt eine Rolle spielen wird.
Vielen Dank, Marie-Christine Böse in Mexiko. Und wir gehen weiter zu Jan Koch in New York. Wir haben es gehört, die USA wollen in Venezuela übergangsweise die Führung übernehmen. Was hat Präsident Trump konkret dazu gesagt?
Ja, erstmal gibt es keinen weiteren Schlag. Es war jetzt der erste und dabei bleibt es. Allerdings hat er sehr offen in der Pressekonferenz gedroht, dass, wenn notwendig ist, zu einem zweiten Schlag gegen Venezuela kommen könnte, wenn sich irgendjemand dem entgegenstellt. Er sprach sogar davon, dass dieser Schlag much bigger ist, also viel größer. Jetzt soll aber erstmal die US-Ölindustrie in das Land und Öl fördern zurückkehren. Trump argumentiert ja, dass die USA vom Öl beraubt wurden. Nochmal kurz zum Hintergrund. Die Venezuela hat die größten Ölreserven der Welt. Anfang der 2000er Jahre wurden dort aber die Ölfelder verstaatlicht. Also hier sind ganz klare wirtschaftliche Interessen zu erkennen.
Wie sind denn die Reaktionen zu dem Angriff in den USA?
Die Diskussionen laufen jetzt erst an. Die Demokraten kritisieren, das haben sich geäußert, das sei völkerrechtlich nicht korrekt. Jeffries sagte, der ist der Führer im Repräsentantenhaus, dass das alles am Kongress vorbeigeplant wurde. Das gehe gar nicht. Führende Republikaner um Trump herum, die allerdings sind voller Lob, finden das einen richtigen Erfolg. Wie das allerdings bei der Wählerschaft von Trump ankommt, das ist die große Frage, denn die kritisiert schon seit längerem, dass sich Trump zu viel ums Ausland kümmere. Er soll sich doch ums Inland kümmern. Das sei America First, sich um die Wirtschaft zu kümmern und die steigenden Kosten hier.
Vielen Dank, Jan Koch in New York. Der US-Angriff auf Venezuela hat international große Besorgnis ausgelöst. Kritisiert wird vor allem, dass die USA mit dem Angriff das Völkerrecht gebrochen hätten. In Berlin trat der Krisenstab der Bundesregierung zusammen. Bundeskanzler Merz sagte, Maduro habe sein Land ins Verderben gestürzt. Russland verurteilte das Vorgehen der USA und verlangte die Freilassung Maduros. Auch die EU beobachtet die Entwicklungen aufmerksam. Ja, und damit zu Christian Feld in Brüssel. Wie sind denn die Reaktionen in Europa auf den US-Angriff?
Ja, man muss wissen, die EU hat die bisherige Regierung Maduro seit Jahren scharf kritisiert, hat Sanktionen kürzlich sogar noch mal verlängert. Und so betont EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen heute, man stehe an der Seite der Menschen in Venezuela und wolle einen so wörtlich friedlichen und demokratischen Übergang. Gleichzeitig rufen die EU-Spitzen aber auch zur Deeskalation auf. Sie haben dabei wohl auch die EU-Bürgerinnen und Bürger im Blick, die sich in Venezuela aufhalten. Die Bundesregierung hat ja heute auch eine Reisewarnung verhängt. Aber wie wird das Vorgehen der USA in Venezuela bewertet? Sehr scharfe Kritik von Staaten, die mit Venezuela verbündet sind, unter anderem Russland und der Iran. Die US-Aktion verletze die Souveränität des Landes. Von den EU-Spitzen ist dagegen zu den USA im Prinzip nichts zu hören. Es reicht nicht zur Idee, das Land quasi selbst zu regieren. Ja, es gab die Forderung, dass das Völkerrecht eingehalten werden müsse. Aber man muss wohl schon ein großer Optimist sein, wenn man glaubt, dass so eine Botschaft aus Brüssel den US-Präsidenten beeinflussen könnte.
Christian Feld in Brüssel, vielen Dank. Und zum Sturz von Venezuelas Machthaber Maduro sende das Erste einen Brennpunkt gleich im Anschluss an diese Tagesschau. Für die Angehörigen ist es ein andauernder Albtraum. Nur wenige Todesopfer konnten nach der Brandkatastrophe in Grand Montana bislang identifiziert werden. Die schwerverletzten Opfer werden inzwischen zunehmend in Spezialkliniken ins Ausland geflogen, auch nach Deutschland. Gegen die französischen Betreiber der Bar sind Ermittlungen aufgenommen worden, unter anderem wegen fahrlässiger Tötung.
Aufnahmen aus der Unglücksnacht zeigen, was die Ermittlungen bestätigen. Im Untergeschoss der Bar Le Constellation brennen die Sprühfontänen. Funken gehen auf Dämmplatten aus Schaumstoff über, mit dem die Decke der Bar ausgekleidet ist. Während die Jugendlichen noch filmen und feiern, nimmt die Tragödie ihren Lauf. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren gegen das französische Betreiber-Ehepaar der Bar eröffnet. Wir haben das Verfahren wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Brandstiftung eröffnet. Dieses Strafverfahren läuft, weil wir einen Verdacht haben. Solange es keine Verurteilung gibt, gilt die Unschuldsvermutung. Auch an die Gemeinde werden Fragen gestellt, ob Gefahrenquellen bei Kontrollen nicht aufgefallen sind. 40 Menschen kamen bei der Brandkatastrophe ums Leben. 8 Verstorbene sind identifiziert. Es handelt sich um Schweizer, 16 bis 24 Jahre alt. Weitere Tote sollen unter anderem aus Belgien, Frankreich und Italien stammen. Die Identifikation der Opfer dauert an. Im Fall von Grand Montana gibt es einen schrecklichen Faktor, die extreme Hitze. Sie hat die Körper beschädigt, sodass eine visuelle Identifizierung unmöglich ist. Wir arbeiten jetzt mit DNA, die den Familien entnommen wird. Rund die Hälfte der Schwerverletzten wird unterdessen auf Spezialkliniken in Europa verteilt. Auch deutsche Kliniken wie hier in Ludwigshafen haben bereits Verletzte aufgenommen.
Nach einem Brand an einer Kabelbrücke sind im Berliner Südwesten mehr als 40.000 Haushalte ohne Strom. Auch die Fernwärme funktioniert vielfach nicht. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung und prüft ein Bekennerschreiben. Schnee und Eis könnten die Reparaturarbeiten bis Donnerstag verzögern. Vor allem im Norden gab es durch das Winterwetter zahlreiche Verkehrsprobleme. Auch Radfahrer hatten mit den Schneemassen zu kämpfen.
Radfahrer haben es heute Morgen in Hamburg nicht leicht. Wer seine Knochen liebt, der schiebt. Die Stadtreinigung versucht zumindest, die großen Verkehrsachsen freizuhalten. So viel Schnee ist im Norden nicht alltäglich. Das führte schon in der Nacht zu Problemen. Schweres Gerät und viel PS sind nötig, um 40 Tonner auf spiegelglatter Straße überhaupt zu bewegen. Bundesweit kam es in der Nacht zu Dutzenden Unfällen, wie hier im Ortenaukreis in Baden-Württemberg. 7 Menschen wurden verletzt. Auch auf der A2 bei Herford ging für mehrere Stunden nichts.
Hier ist es spiegelglatt, hier haben sich schon ganz viele auf die Nase gelegt. Die LKWs kommen nicht voran, das ist einfach eine Katastrophe.
Ziemlich kalt ist es in vielen Wohnungen in Berlin seit dem Morgen. Mehr als 40.000 Haushalte haben keinen Strom und teils keine Heizung. Der Grund: eine Kabelanlage in der Nähe eines Kraftwerks brannte. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung, prüft ein Bekennerschreiben. Die Wiederherstellung wird wohl noch bis Donnerstag dauern.
Die Reparaturen sind hochkomplex. Das muss unter Plusgraden geschehen. Es muss draußen passieren. Es müssen Erdarbeiten dafür gemacht werden. Wir haben Bodenfrost. Wir haben massive Witterungsverhältnisse mit Schnee.
Doch die Temperaturen sind vorerst niedrig.
Der Winter ist gekommen, um zu bleiben. Auch in den nächsten Tagen, vor allen Dingen in der Nordhälfte und in der Mitte Deutschlands, immer mal wieder noch einzelne Schnee- und Graupelschauer, die zu Glätte führen können. Also gerade Verkehrsteilnehmende jetzt im Rückreiseverkehr, die sollten weiterhin vorsichtig sein.
Überhaupt erst mal aufs Festland kommen. Winterstau selbst auf Norderney. Schnee ist hier eine Seltenheit. Genauso wie Rodelspaß am Nordseedeich.
Und nun die Lottozahlen. 3, 8, 11, 12, 16, 46, Superzahl 8. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Ja, das Winterwetter bleibt. Schauen wir auf die Aussichten.
Tiefer Luftdruck und Kaltluft sorgen weiterhin für winterliches Wetter. In der Nordhälfte gibt's heute noch teilweise kräftige Schneeschauer. Im Süden, später auch im Norden, größere Wolkenlücken, dazu sehr windig. Morgen vom Nordwesten bis in die Mitte regional Schnee, in Nordseenähe auch Graupelschauer sowie kurze Gewitter. Im Süden und Nordosten ist es deutlich freundlicher. An Nordsee und Niederrhein heute Nacht um 0 Grad, sonst überall frostig kalt. Am Tag meist wieder Werte um den Gefrierpunkt oder leichter Frost, an Rhein und Nordsee immerhin noch leichte Plusgrade. Montag an den Küsten noch häufiger Schneeschauer, sonst meist trocken und neben Wolken oder Nebel vor allem im Süden sonnig. Auch in den folgenden Tagen fast überall frostig kalt. Bei einem Mix aus Nebel, Wolken und Sonne fällt im Norden noch etwas Schnee.
Die Tagesthemen bringen Sie um 23.35 Uhr auf den aktuellen Stand in Venezuela. Ingo Zamperoni fragt unter anderem, was die USA jetzt in Caracas vorhaben. Außerdem geht es um den Stromausfall in Berlin und was über die Hintergründe bisher bekannt ist. Jetzt, wie angekündigt, der Brennpunkt mit Ute Brucker.